Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal. Ihr Platz im schönen Hörlokal.
Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal. Unterhaltung aus dem Nassauer Land. Heute wird es sowas von lecker im Hörmal, denn wir stimmen uns ein auf den Genussmarkt Lokal und Lecker am kommenden Wochenende im Limeskastell Pol. Wie es überhaupt dazu kam, warum er so wichtig ist und was uns alle erwartet. Heute mit Ira Kröll, Uli Peppler und Nikolas Heine. Viel Spaß! Sie sollten sich den 13. Oktober 2024 hoffentlich richtig verplanen, denn dann findet im Limeskastell Pol wieder der Genussmarkt Lokal und Lecker statt. Rund 20 Aussteller und viele hier im Rhein-Lahn-Kreis hergestellte Lebens- und Genussmittel sind mit dabei. Und in den vergangenen Jahren waren auch mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher mit dabei. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit Initiator Uli Peppler. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen auch.
Uli, lass uns doch mal drüber sprechen, wie es überhaupt zu dem Genussmarkt und der Idee dazu kam. Was war der Ursprung dieser Initiative?
Ja, der Ursprung war ein Kurzurlaub mit meiner lieben Frau Bärbel im Nordhessen am Edersee zu unserer Silberhochzeit. Und dann sind wir dort über Land gefahren, fuhren durch Bad Arolsen und sahen dort vor dem Schloss einen aufgebauten Markt, der ganz offensichtlich kein normaler Jahrmarkt oder keine normale Kirmes war. Wir sind dann, haben einen Parkplatz gesucht, sind ausgestiegen, über den Markt gebummelt und ich habe dann festgestellt, hier geht es ausschließlich um lokal, regional erzeugte Produkte. In Nordhessen viel Aale Wurst in verschiedensten Ausführungen und habe dann dort auch sehr schnell einen Menschen identifizieren können, der da offensichtlich eine verantwortliche Rolle hatte. Und der erzählte mir dann, dass sie das jedes Jahr machen, dass das über den Kreis mit organisiert wird, über die Direktvermarkter-Initiativen. Und ab da hat mich dieser Gedanke, warum gibt es sowas nicht bei uns im Rhein-Lahn-Kreis, irgendwo dann immer wieder mal beschäftigt. Und dann bekam ich von der Stiftung Scheuern eine Einladung zum Apfelprobiertag. Das ist eine bundesweite Aktion der Obstbauern, an denen dann viele Obstbauern ihre Höfe öffnen, irgendwelche Veranstaltungen machen. Und die Stiftung Scheuern veranstaltete diesen Tag auch immer auf Hof Mauch, als dort noch Tafelobst angebaut wurde. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem damaligen Chef von Hof Mauch, dem Willi Bauschweiß. Und dann haben wir in 2015 da oben einen Bäcker, einen Metzger, den Paul Lindscheid damals noch mit seinem Ziegenkäse, die endlich Hofmilch ging dort an den Start, das erste Mal ins Licht der Öffentlichkeit und hatten dann da, ich glaube, wir waren nur 7 Aussteller, aber wir haben dann dieses schöne kleine Dorf Misselberg an diesem Sonntag schon lahmgelegt. Die ganze Straße zwischen der Abfahrt Dienental-Sulzbach nach Misselberg war einseitig zugeparkt. Also, ja. Und da haben wir gemerkt, da ist ein Sinn, da ist ein Faible auch hier in der Region für. Und so hat sich das dann entwickelt. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, Silberhochzeitsreise war so ein bisschen der Auslöser. Wie viel Zeit verging denn von der Reise bis zu der ersten Veranstaltung?
Tatsächlich waren es genau ein Jahr.
Ja.
Wir haben im April geheiratet. So waren wir im Frühjahr dort oben und haben dann, ein halbes Jahr. Und im September war dann der erste Lokal- und Leckermarkt fürchterlich schnell aus den Füßen, auf die Füße gestellt.
Ziemlich schnell,
dort oben, ja. Das war aber auch gut so, weil wenn so eine Idee mal da ist, dann ist es gut. Das Eisen muss man schmieden, solange es warm ist. Und das war's.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit auf die Reise nehmen, denn der Genussmarkt ist ja, wie du eben schon gesagt hast, nicht schon immer in Pol im Limeskastell. Wie ging es denn dann weiter?
Nachdem wir Misselberg beendet hatten, war einer der schlimmsten Tage, weil tatsächlich wäre kein Krankenwagen hingekommen, wenn etwas passiert wäre. War klar, dass diese Örtlichkeit als Sackgassendorf für diese Menschenmengen, die sich dahin bewegt haben, mit wirklich dilettantischer, hemdsärmeliger, kleiner Werbung, das war also, wir waren völlig von den Socken, was da los war.
Ja, schön eigentlich.
Dann haben wir überlegt, was könnte eine Örtlichkeit sein? Und sind dann mit dem zweiten Lokal- und Leckermarkt auf den Hof Lahnau der Familie Ferdinand nach Dausenau. Ein tolles Fest. ich sehe heute noch die Reisebusse, die von der Wiesbach her den Radweg lang kamen, wo immer die das her wussten. Auch da haben wir dann festgestellt, das war für die Familie und auch für uns ein sehr anstrengender Tag mit unheimlich vielen Menschen. Wir hatten den Eaton-Parkplatz auf der anderen Lahnseite uns gesichert. Der war nach einer Stunde, wo der Markt anfing, schon rappelvoll, sodass wir da noch Wiesen ausweisen mussten. Und das hat auch dann die Familie und die Örtlichkeit ein Stück weit überfordert. Dann waren wir das nächste Mal Nassau in der Stadt. Hatten wir nicht so den wahnsinnigen Andrang, aber anderes Publikum. Von daher gesehen ist das aber dann irgendwo durch eine Zufallsbekanntschaft mit dem Thomas Steffen, der das Kastell mit seiner lieben Frau Claudia und vielen Ehrenamtlern 10 Jahre lang 100% ehrenamtlich betreut hat, tatsächlich am Bratwurststand des Fördervereins, wo ich die erste lukanische Bratwurst gegessen habe. Und da hat sich das entwickelt. Und dann haben wir uns mal getroffen und haben eigentlich gesagt, ideale Örtlichkeit. Und ja, und so sind wir nach Pol gekommen und ich bin heute sehr froh darüber, dass wir auch jetzt wieder in Pol willkommen sind.
Was macht denn den Markt für dich einzigartig im Vergleich zu anderen regionalen Märkten?
Einzigartig ist natürlich schon mal allein durch die Örtlichkeit bedingt. Wir haben ein Rahmenprogramm, in diesem Jahr sind die Römer leider nicht da, aber das ist jetzt schon wieder in Planung fürs nächste Jahr. Das ging terminlich diesmal nicht. Wir haben mit den musealen Teilen eine sehr, sehr schöne Örtlichkeit, die auch andere Interessen bringt. Wir haben ausschließlich, wirklich ausschließlich lokal, regional erzeugte Produkte. Und wir haben sehr, sehr viele Direktvermarkter. Also der Produzent steht hinter seiner Lammbratwurst oder der Kevin Tönkes hinter seinem Bio-Ziegenkäse. Wir haben diesmal ganz neu, die Lahnsteiner Brauerei hat es diesmal nicht schaffen können, den Markt zu bestücken. Wir haben die beiden neuen Burgpächter mit einem regionalen Speisenangebot und mit dem Bier des Brauvereins Dutzenova aus Brausenau, das jetzt in Lahnstein auch gebraut wird. Wir haben 3 Weingüter, 2 von der Lahn, einmal Graf Karnitz. Und die Menschen stehen hinter ihren Produkten, können die Produkte erklären, können über Produktionsweisen sprechen. Und das gibt es, glaube ich, mit so einer Örtlichkeit in dem Umfeld. Ich wüsste nicht, wo sowas in der Gegend, in dieser Größenordnung.
Forever, forever, you stay in my heart and I will love you forever, 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 forever
Wir haben nicht nur Uli Peppler im Gespräch, sondern auch Ira Kröll, Bürgermeisterin von Pohl, und Nikolas Heine. Sie sind Leiter des Limeskastells in Pohl und sind, glaube ich, schon in großer Vorfreude, aber auch in großer Arbeit vor dem kommenden Wochenende. Uli Peppler hat eben gesagt, so eine Location, so eine besondere Atmosphäre für einen lokalen Genussmarkt, die gäbe es sonst nirgendwo und dass das sehr besonders sei. Was macht für Sie denn die Location hier so wertvoll und warum passen Genussmarkt und Limeskastell so gut zusammen, Herr Heine?
Ja, guten Morgen. Das Limeskastell Pohl ist ein Leuchtturm für die ganze Region. Jeder, der schon mal vorbeigefahren ist, zumindest kennt es. Viele haben es auch schon besucht. Es ist nicht nur ein bedeutendes Museum für unsere römische Kultur, die hier stattgefunden hat, genau hier vor Ort, sondern es ist auch ein wichtiger Ort für Kultur in der Gegend. Mhm. Wir haben ja auch verschiedenste Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und so weiter und sind aber auch eng mit der Region verbunden. Denn wenn wir mal ganz vorne anfangen, auch die Römer waren genau hier vor Ort. Das Kastell, was ausgegraben wurde, ist 100 Meter entfernt von unserem Nachbau. Und das hat genau hier stattgefunden. Und genauso sind wir verbunden mit der Region. Die engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitenden hier kommen alle aus der Nähe, aus Pohl, aus der Umgebung. Und auch unsere Gäste sind viel aus der Region, aber natürlich auch viel überregional. Und deshalb passt das meiner Ansicht nach sehr gut zu den lokalen Direktvermarktern, die jetzt zu uns kommen am Wochenende.
Wie sieht es denn mit den Vorbereitungen aus? Ist die große Arbeit schon im Gange oder wann geht's so richtig los für Sie?
Oh ja, die große Arbeit ist schon seit einiger Zeit im Gange. Wir sind jetzt schon in den letzten Zügen, also im Prinzip ist alles fertig, wir freuen uns. Gibt jetzt noch ein paar Nachrichten zu schreiben, vielleicht ein paar Informationen rüberzubringen. Aber die große Arbeit ist natürlich die Akquise von unseren Ausstellenden und die Vorbereitung des Kastells und so weiter. Da müssen Parkplätze abgesteckt werden, da müssen Standplätze definiert werden, Standplätze verteilt werden und markiert werden und so weiter. Und da sind wir jetzt gut dabei und können dann guten Gewissens in die Woche starten. Wollen wir hoffen, dass uns der Sturm und der Regen nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wir sind ganz gut vorbereitet.
Ja, Sie haben gerade die Beschicker schon erwähnt. Mhm. Nennen Sie uns ein paar, die am Sonntag mit dabei sein werden. Auf was können wir uns freuen?
Ja, es gibt ganz viele verschiedene Aussteller. Wir haben verschiedene Winzer, wir haben Schäfer, wir haben Imker, wir haben gemüseproduzierende Betriebe. Wir haben aber auch Werkstätten, ein Kloster, was zu den Ausstellern gehört, die alle ihre selbst produzierten Produkte bei uns anbieten. Das ist uns sehr wichtig, dass es regionale Produkte sind und dass es selbst produzierte Produkte sind.
Sie hatten eben schon das Team an Ehrenamtlern erwähnt, die mit dabei sind. Wie groß ist denn überhaupt das Team, das vor Ort sein wird? Und wie viele Menschen sind hier mit der Vorbereitung beschäftigt?
Das Team vor Ort freuen wir uns besonders. Da haben wir auch einige Leute gewinnen können, die nicht regelmäßig im Kastell sind. Werden etwa 20 Leute sein, die hier für den reibungslosen Betrieb laufen werden. Das geht los von Mitgliedern, die draußen den Platz betreuen ein wenig, die sich um den Strom kümmern, die sich um die Platzvergabe kümmern. Und ganz wichtig natürlich, und der größte Teil der Mitarbeitenden wird im Kastell selber engagiert sein, sich dort um das Essen kümmern und um das Wohlergehen der Besucher.
Ja, und ich glaube, es gibt ja noch ein bisschen mehr. Es gibt auch die Möglichkeit, sich das Kastell anzuschauen und an einer Führung teilzunehmen, oder?
Genau, wie immer, wenn wir geöffnet haben, haben wir auch eine Führung. Dieses Mal, weil es ein bisschen mit mehr Leuten zu rechnen ist natürlich als im Normalbetrieb, haben wir auch zwei Cicerone, die während des Marktes durchlaufend ihre Führung anbieten. Kann man sich jederzeit einklinken und teilnehmen, solange wie man möchte. Oder man kann eben auch auf den nächsten Anfang warten, der einfach durchlaufend passieren wird und sich dann die komplette Führung durchgehend anschauen.
Ja, Herr Heine, Sie hatten eben im Vorgespräch schon angedeutet, Sie würden sich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht auch Interesse daran hat, am Kastell ein bisschen mitzuwirken und Sie auch beim Genussmarkt zu besuchen.
Ja, das ist natürlich eine herzliche Einladung.
Ja.
Das ist ein guter Anlass, dass man mal das Castell-Team in Action sozusagen sieht. Mhm. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, sich da auch weiter zu engagieren bei uns. Wir sind ein lebendiges Team mit viel Erfahrung, die ja. das Castell sehr gut kennen und das alle mit sehr viel Herzblut betreiben.
Mhm. Frau Kroll, dann komme ich mal zu Ihnen. Uli Peppler hat eben aus seinen Erfahrungen der letzten Jahre gesprochen, wo der Genussmarkt mal in Misselberg war und auch mal in Dausenau und dafür reichlich Chaos auf den Straßen verursacht hat. Das läuft hier in Pohl seit einigen Jahren ja deutlich entspannter ab, auch einfach, weil viel mehr Platz vorhanden ist. Wie viele Besucherinnen und Besucher erwarten Sie denn?
Wir erwarten zwischen 2.000 und 3.000 Besucher.
Das ist schon eine ganze Menge.
Ja, die müssen auch alle irgendwo parken. Unsere Ortschaft ist jetzt nicht so groß, dass da sehr viele Parkplätze vorhanden wären.
Schließt sich direkt an die Frage, wo kann man denn am besten parken,
Frau Kroll? Ja, das wollte ich jetzt gerade erläutern. Hinter unserem Kastell haben wir Felder, die extra auch jetzt abgemäht wurden.
Mhm.
Und da sind auch Parkmöglichkeiten mit Absteckung, dass jeder weiß, wohin er muss.
Mhm. Sie haben im Mimeskastell ja des Öfteren mal Veranstaltungen. Ist der Genussmarkt eine der größeren?
Der Genussmarkt gehört zu einer der größeren Veranstaltungen. Da nebenbei gibt es dann noch die Jobnox, die jährlich stattfindet im Mai. Und Limes Live, das wird aber nur alle 2 Jahre im Großformat mit dem Weltkulturerbe.
Ja. Wie sind denn Sie und die Gemeinde in die Planung eingebunden vom Genussmarkt?
Also ich bin als Bürgermeisterin erstmal quasi Veranstalter, muss auch diese Veranstaltung unterschreiben und genehmigen lassen über die Verbandsgemeinde. Ja, und ich versuche, Herrn Heine zu unterstützen, da der Genussmarkt quasi das erste Jahr unter unserer Führung stattfindet, mit Herrn Peppler zusammen.
Mhm.
Und ich werde an dem Sonntag den ganzen Tag von morgens bis abends auch vor Ort sein und für alle Fragen offen.
Mhm. Auf welchen Stand oder welches Angebot freuen Sie sich denn am meisten am Sonntag?
Also ich freue mich am meisten eigentlich auf alle, weil ich mich definitiv nicht entscheiden kann, weil sie mega sind. Egal, wer was anbietet, sei es der Eierlikör, der Apfelsaft oder der Ziegenkäse, der selbst produziert wird. Und unter anderem auch das frische Gemüse.
Mhm.
Also jeder Stand ist eigentlich sehenswert und die Entscheidung fällt sehr schwer, wen man da bevorzugen würde.
Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, ein Einkaufskörbchen mitzunehmen, nehme ich an, oder?
Der Einkaufswagen würde, glaube ich, besser passen.
Frau Kroll, Herr Heine, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und eine wunderbare Veranstaltung für Sie am kommenden Sonntag.
Vielen Dankeschön. Dank.
Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns.
Maybe sometimes we go. tea for pity's sake. Some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records on.
Gerade schon das Rahmenprogramm ein bisschen angesprochen. Vielleicht kannst du uns dazu noch Näheres erzählen.
Ja, Rahmenprogramm ist durchs Kastell mit dem musealen Teil schon ein Stück
eigentlich
weit
schon
selbst
groß
gegeben.
Genug.
Wir haben, wie gesagt, das Römerzeltlager hat dieses Mal nicht geklappt. Da sind wir aber dran, fürs nächste Jahr jetzt schon die Kontakte aufzubauen. Wir haben den Ponyhof Ludwig wieder mit dabei, sodass die Kleinen auch eine kleine Runde ums Kastell auf dem Rücken eines Ponys, was immer eine wahnsinnige Beliebtheit sich erfreut hat. Und ansonsten stehen natürlich die Ehrenamtler des Fördervereins Limeskastell bereit, um die Leute zu führen, ihnen Erläuterungen zu geben. Und dann ist das, glaube ich, auch Rahmenprogramm eigentlich genug für die Veranstaltung, weil die Produkte und ihre Produzenten, die sollen im Mittelpunkt stehen. Das ist die Aufgabe.
Wie wählt ihr denn eigentlich die Produzenten aus?
Wir wählen gar nichts aus. Also wir haben eine Liste derer, die sich mal als Teilnehmer gezeigt haben. Wir haben eine Datei, die bei der Kreisverwaltung im Direktvermarkterbereich da ist. Und wir gehen einfach in die Öffentlichkeit. Über die Seiten von Kreis, über Limeskastell, Zeitungsartikel. Und der sich bewirbt, kann sich bewerben. Und wenn es wirklich denn auch nachvollziehbar ist, dass es sich um lokale Produktion handelt, bestenfalls auch nur mit lokal gewachsenen Rohprodukten, dann darf der mitmachen. Wir wählen da niemand aus, wir schließen niemand aus, das ergibt sich so. Und wir hatten dieses Mal auch wieder relativ spät angefangen, Kommunalwahlen, neue Verantwortlichkeiten, bis alles sich konstituiert hatte, aber trotzdem wir haben 3 Aussteller mehr als in 2023.
Ganz für dich persönlich, ich meine, du bist Profi, was den Lebensmittelhandel betrifft, das kann man
das
wohl
stimmt,
so sagen.
Ja.
Auch hier im Rewe gibt es ja viele lokale Produkte, die angeboten werden. Warum ist das Thema so wichtig, Nachhaltigkeit und regionale Produkte?
Ich glaube, dass man sagen muss, wer heute nicht gelernt hat, ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel, dass es nicht mehr so bleiben kann, dass wir aus Almeria und der größten Raubbau an Natur und menschenverachtenden Arbeitsbedingungen Erdbeeren erzeugen, die dann hier unter 2 Euro das Pfund verkauft werden sollen, dass das ein Ende haben muss, wenn man diesen Planeten nicht großflächig endgültig ausradieren will. Wir brauchen Wertschöpfung in der Region. Wir haben viele junge Landwirte jetzt gerade wieder, auch in den letzten Jahren. Die brauchen eine Perspektive. Und die brauchen eine Perspektive nicht nur für 1, 2, 3, 4, 5 Jahre. Weiteres Beispiel, Tierwohl in der Schweinehaltung. Wird, wenn wir nicht politisch gegensteuern und der Verbraucher nicht willens ist für diese dann besser erzeugten Schweine mehr Fleisch fürs Kotelett, mehr Geld fürs Kotelett zu bezahlen, dann werden die keine Perspektive haben, weil sie müssen, wenn sie mit der gleichen Anzahl Schweinen leben wollen, Ställe bauen. Und ein Stall finanziert sich nicht in 5 oder 10 Jahren. Und dafür sind solche Veranstaltungen wichtig, dieses Thema auch immer wieder ins Bewusstsein der Leute zu holen. Kommunikation zu Schulen hin, das sind wir auch dran. Da gibt es ein schönes Programm über die Landwirtschaftskammern und das Ministerium. Lernort Bauernhof, auch da will ich mich jetzt mit einigen Landwirten am Sonntag unterhalten, ob sie Spaß hätten, da nicht mit einzusteigen. Weil Bewusstsein schafft man besser früh im Alter eines Menschen, dass man einfach diesen Raubbau nur, um möglichst billig, möglichst viel konsumieren zu können, das können wir uns nicht mehr leisten. Das ist meine feste Überzeugung.
Du hast jetzt gerade schon die jungen Landwirte angesprochen, die wieder mehr werden aus deiner Einschätzung heraus. Erkennst du da einen positiven Trend, was regionale Produkte betrifft, dass es mehr wird hier im Kreis?
Absolut, absolut. Und es gibt so viele Möglichkeiten auch. Ja, ich habe jetzt mit mit einem Landwirt, das hat ein bisschen gehakt, weil es da auch innerbetrieblich Corona und alles andere Probleme gab. Wollen wir eine Schweinehaltung mit freilaufenden Strohschweinen organisieren. Aber nicht nur Stroh, sondern auch festen Boden, damit sich die Klauen ablaufen. Wir haben Leute, die sich tatsächlich interessieren, in die Käseproduktion einzusteigen. Es gibt eine Initiative, dass wir bald hier hergestellte lokale Haferdrinksorten in die Regale kommen können. Und so ist da einiges im Werden und da muss man jetzt gucken und da bin ich auch nach meiner Ausscheiden aus der Geschäftsführung des Rewe hier in Nassau mit Sicherheit weiter engagiert, auch die Schnittstelle zu bilden, wie kriegen wir die Ware dann zu den Preisen, die der Erzeuger braucht, das ist ja die Kunst, ja, in die Läden und vermarkten sie ja da so, dass man die Produkte dann auch nicht 500 Kilometer durch die Gegend fahren muss. Kompliziertes Thema, aber...
Du bist aber schon auch sehr in der Zukunft und schaust, wie kann es weitergehen, wenn du das jetzt mal auf den Genussmarkt beziehst. Was habt ihr da in der Zukunft für Pläne? Wie soll sich das optimalerweise entwickeln?
Ja, optimalerweise ist irgendwann das Limes-Kastell zu klein, aber das ist jetzt mehr humoristisch gemeint. Ja, ich denke, wir haben ja mal angefangen mit Rheinland-Taunus lokal und lecker. Thomas Steffen hat da ein Logo entwickelt. Das haben wir jetzt in Abstimmung mit der Tanja Steg, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rheinland, uns viele, viele Gedanken gemacht. Das heißt jetzt Rheinland-Limes, weil Rheinland-Limes sind nicht genau die Kreisgrenzen, ganz klar. Das wollen wir auch nicht, politische Kreisgrenzen. Aber das ist so, dass das Umfeld, in dem wir uns bewegen wollen. Und auf diesem Slogan wollen wir auch künftig die Direktvermarktung organisieren. Mit dem neuen Label kann man zum Beispiel Produkte auch als das erkennbar machen, was sie sind. Aus dem Rhein-Lahn-Kreis oder aus dem Umfeld des Rhein-Lahn-Kreises. Wir wollen also nicht wie andere, die komplett das Glas Honig dann gleich aussieht wie das Glas Senf, was nebendran steht, wie zum Beispiel bei so einer tollen Initiative Kräuterwind. Bei uns soll der Produkthersteller mit seinem Produkt erkennbar bleiben, aber so ein Zusatzlabeling mit diesem Lokal- und Lecker-Label, das könnte man uns schon vorstellen. Wir könnten uns vorstellen, kleinere Präsentationsmöglichkeiten mit so Holzregalen, die man dahin bringt, wo viele Touristen auch sich üblicherweise aufhalten, wenn der Handel zu hat und wenn der Landwirt auch mal seinen Hofladen am Wochenende nicht öffnen will, weil die Landwirtschaft arbeitsintensiv eh schon ist, wie kaum ein zweiter Beruf. Ja. Und das sind alles so Ideen, an denen wir schon gearbeitet haben, dann kam dieses Corona-Loch, jetzt sind wir letztes Jahr wieder ans Laufen gekommen und das sind so Dinge, die wir jetzt miteinander besprechen und versuchen dann da auch noch einen Schritt weiterzukommen. Das ist das Ziel, ganz klar.
Am Sonntag, erzähl uns kurz, wann geht's denn los und wie lange kann man denn schlendern über den Markt?
Also es geht los, das ist auch das Schöne an der Örtlichkeit, in der Basilika wird es eine ökumenische Andacht geben. Die Stiftung Scheuern ist wie immer dabei, weil auch der Inklusionsgedanke war von Anfang an, auch weil wir in Schofen auch gestartet sind, die Stiftung uns immer da toll begleitet hat, ein wichtiges Thema, dass wir auch uns immer daran erinnern, dass diese Menschen auch einen Platz in unserem Leben haben müssen. Und sie haben in der Zehntelsekunde ihres Lebens einfach irgendwo Pech gehabt, wo wir die meisten Glück hatten. Uns geht es auch darum, in der Andacht daran zu erinnern, dass es nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist, dass man sich einfach so was essen kaufen kann oder ein sauberes Trinkwasser zur Verfügung hat. Und dann so nach 20 Minuten, die Andacht wird dann circa nach 20 Minuten beendet sein.
10:30 Uhr.
Ist ja. Die Andacht beginnt die in der Basilika, wunderschön, die war auch letztes Jahr wirklich bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Dann wird die Ira Kröll, die neu gewählte Ortsbürgermeisterin, wird vor der Andacht ein kurzes Eröffnungsgrußwort sprechen, dann kommt die Andacht, danach wird der Schirmer, Landrat Jörg Denninghoff und höchstwahrscheinlich meine Wenigkeit ein paar Worte noch zum Markt sagen und ab 11 bis 18 Uhr haben dann die Stände geöffnet, wobei ich aus der Erfahrung weiß, wenn an einem Weinstand oder einem Essensstand um 18 Uhr noch Menschen stehen und das Wetter passt, wie es eigentlich immer gepasst hat, werden immer herrliches Wetter am zweiten Sonntag, dann wird da auch keiner weggejagt. Aber die Kernzeit ist 11 bis 18 Uhr, weil es ja auch für die Produzenten händelbar sein muss. Gerade die Landwirte müssen an dem Abend vielleicht auch noch mal im Stall was tun. Und von daher gesehen ist 11 bis 18 die Kernzeit des Marktes.
Das heißt, man kann beim Markt einkaufen, man kann auch probieren.
Man kann probieren, man kann vor Ort verzehren. Es gibt tolle Dinge, die das Limes-Kastell der Förderverein anbietet, über die lukanische Bratwurst, über Suppe, die Pura Vita, die hier ja ein Suppenbütchen in Nassau aufgebaut hat, sehr gut angenommen wird. Die sind auch vertreten. Mhm. Bis hin zu den Schwestern von Kloster Arnstein, die mit ihrem Selbstvermarktungsprogramm kommen. Wir haben Ziegenkäse, wir haben Wildwurst, wir haben Schafprodukte, Lammprodukte. Also man kann da schon sich eine schöne Einkaufstasche füllen. Und man kann auch reichhaltig schlemmen und probieren, bis zum Eierlikör oder frisch gepressten Wurst, was auch immer.
Das heißt, das Wichtigste, einen leeren Magen mitbringen und einen Einkaufskorb.
Und ein Portemonnaie mit bisschen Geld drin. Das wäre die ideale Kombination. Aber das war auch immer so, das muss ich sagen. Wir haben dort nie den Markt gehabt, wo die Leute nur gucken, sondern es ist immer, immer gut verkauft worden. Mhm. Wir haben zum Beispiel meinen Obstbauern, von dem ich hier meine Äpfel beziehe, solange die aus Mülheim-Kärlich Äpfel liefern können, die waren im letzten Jahr ausverkauft. Mhm. Ja, das ist ja auch das, was wir wollen. Die Leute sollen mit Spaß im Gesicht, mit dem wirtschaftlichen Erfolg dann auch nach Hause gehen. Und denn der Aufwand ist ja an einem Wochenende. Wer arbeitet schon gerne an einem Sonntag?
Ja. Uli, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für den 13. Oktober. Und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne, Jennifer. Und immer wieder gerne Werbung machen für die lokale Agenda. Danke dir.
Das machen wir natürlich sehr gerne, auch nochmal ganz offiziell zum Abschluss dieses Podcasts. Besuchen Sie den Lokal und Lecker Genussmarkt am 13. Oktober rund um das und im Limeskastell Pol. Es geht los mit einer Andacht um 10.30 Uhr und der Markt ist danach bis 18 Uhr für Sie geöffnet. Ja, nehmen Sie sich vielleicht ein kleines Einkaufskörbchen mit, genießen Sie, probieren Sie, kaufen Sie ein und lernen Sie unsere vielfältigen lokalen Erzeugerinnen und Erzeuger hier vor Ort kennen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag und freue mich, wenn Sie dann auch noch Gelegenheit haben, zum neuen Podcast reinzuhören. Dann wird es nämlich um den Bau und die Eröffnung des Hospizes gehen, im Gespräch mit Dr. Martin Schenking. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.